herzlich willkommen bei Zufrieden, deinem Podcast für Minimalismus, Capsule Wardrobe, ressourcenbewusstes Leben und das Mama-Leben. Das Gebot der Zufriedenheit ist aktueller denn je. Warum es jetzt darauf ankommen könnte, Zufriedenheit zu unserem obersten Mantra zu machen, sowohl für jeden Einzelnen von uns als auch gesamtgesellschaftlich, erkläre ich in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß damit! Herzlich willkommen bei Zufrieden. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich möchte diese Podcast-Folge nutzen, um mit dir ein paar Gedanken zu teilen. Und zwar wirklich Gedanken, unreine Gedanken. Ich habe zu dem ganzen Thema, über das ich heute spreche, kein ausgearbeitetes Konzept, sondern ich möchte quasi hier live mit euch über etwas nachdenken und vielleicht dadurch auch euer Denken anregen. Vielleicht wollt ihr das am Ende der Folge ergänzen und mir eure Gedanken dazu mitteilen, dann könnt ihr das auch gerne machen. Per E-Mail oder Nachricht bei Instagram. Die Kontaktdaten dazu findet ihr in den Folgenbeschreibungen. Was hat mich jetzt getriggert, diese Folge aufzuzeichnen? Ich möchte über Zufriedenheit sprechen, über das, was wir wirklich brauchen und darüber, dass wir momentan in der Welt irgendwie so weit weg davon sind, das zu wissen und danach zu handeln. Und Trigger des Ganzen war eine Auswertung einer Oxfam-Studie, die ich jetzt kürzlich bei Instagram gesehen habe, auf dem ZDF-Account, deswegen relativ seriös. Und dort habe ich zum ersten Mal realisiert, denn das ist bei dieser Studie rausgekommen, dass wenn man die gesamte Weltbevölkerung in arm bis reich aufteilt und sich die reichsten 1% der Menschen nimmt, verursachen alleine die reichsten 1% der gesamten Weltbevölkerung ganze 17% der weltweiten CO2-Emissionen. Und als Vergleich dazu, die unteren 50% der Weltbevölkerung im Hinblick auf Armut, also die ärmsten 50%, die Hälfte der Weltbevölkerung macht nur 11% der weltweiten Emissionen oder verursacht diese nur. Und ich muss sagen, dass mich das total wütend macht. Also man sieht es richtig in der Auswertungsgrafik, dass wir als Mittelschicht, also irgendwo dazwischen, also über den ärmsten 50% und unter den reichsten 10%, wir verursachen 40% der CO2-Emissionen, aber alleine die reichsten 10% verursachen 48%, also die Hälfte der ganzen CO2-Emissionen. Und ich muss sagen, als jemand, der sich wochenlang den Kopf zerbricht, Kurzstreckenflug zu machen versus Bahn zu fahren, das ist irgendwie so ein Schlag in die Magengrube, wenn man sowas sieht und wenn man sieht, wie viel halt die Menschen an CO2-Emissionen verursachen, die halt Privatjets, Yachten und so weiter benutzen. Und das macht mich so wütend, weil ich mir so denke, das kann doch nicht sein. Gerade diese Menschen, die, ja, also ich weiß nicht, wahrscheinlich hängt das miteinander zusammen und wahrscheinlich sind sie durch eine gewisse Art von Denken und Rücksichtslosigkeit zu der Position gekommen, in der sie gerade sind. Und zum Thema Rücksichtslosigkeit, das hängt damit zusammen, ist zum Beispiel auch das zu betrachten, was jetzt momentan einfach durch den Regierungswechsel in den USA läuft. Da habe ich jetzt auch gerade eine sehr interessante Podcast-Folge von Markus Lanz und David Precht gehört. Dort findet ja krasser Bürokratieabbau statt, so wird es zumindest genannt. Letztendlich läuft das Ganze aus Sicht auch der beiden und Precht hat das recht gut auch, finde ich, analysiert, auf einen Demokratieabbau hinaus. Und die USA wird einfach geführt wie so ein großes Unternehmen, was ausgerichtet ist auf Profitmaximierung und letztendlich den Menschen dient, die selbst halt super reich sind und die auch wiederum die Menschen sind, die einfach so viel CO2-Emissionen verursachen. Das heißt, denen ist einfach auf gut Deutsch gesagt mal schnurzegal, wie es den Menschen geht, im Punkto selbst Rechte haben, selbst Demokratie, in einer Demokratie leben und auf der anderen Seite, wie es den nachfolgenden Generationen auf diesem Planeten geht. Und ich finde es einfach unfassbar. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, um Gottes Willen. Also ich denke zum Beispiel, dass Bill Gates für mich zum Beispiel so ein gutes Beispiel ist. Ich weiß es jetzt natürlich, aber auch wirklich nicht sehr umfänglich. Ich weiß nicht, wer wie viel in den USA da in irgendwelche Wahlkämpfe mit investiert hat. Aber für mich war zumindest Bill Gates mit dieser Stiftung, die er und seine Frau und vor allem seine Frau, glaube ich, leitet, eigentlich immer so ein gutes Kontrabeispiel eines Superreichen. Aber ich habe den Eindruck, dass die Menschen, die halt jetzt diese Tech-Milliardäre, diese Superreichen, ich weiß nicht, das entzieht sich irgendwie meines menschlichen Verständnisses, wie man so agieren kann und wie man so rücksichtslos und so unmenschlich agieren kann. Also es schreit so ein bisschen nach Soziopathen oder Psychopathen. Da ist einfach kein Gemeinschaftssinn dahinter und das ist einfach nur der Gipfel, sag ich mal, des Kapitalismus irgendwie. Also es ist einfach nur alles auf Profitmaximierung auszurichten und prinzipiell finde ich, Kapitalismus ist ein gutes Konzept. Ich selber war wirklich größte Zeit meines Lebens absolute Verfechterin des Kapitalismus und das hat auch für mich einen ganz einfachen Grund gehabt, nämlich dass Kapitalismus bis jetzt eine der Möglichkeiten war, um vernünftige Chancengleichheit oder zumindest einen gewissen Grad, und ist es auf keinen Fall gesagt, dass hier Chancengleichheit durch Kapitalismus herrscht, aber es schafft zumindest die Möglichkeit für Menschen durch Leistung, durch pure Leistung, weil Leistung nicht an irgendwelche Merkmale der Person oder auch im Hintergrund, aus welcher Schicht kommt man. Leistung ist einfach Leistung und ist prinzipiell etwas, was sozusagen objektiv bewertet, die Menschen auf eine gewisse Art und Weise gleich macht. Durch diese objektive Bewertung haben sie quasi gleiche Chancen, also natürlich nur in der Theorie, in der Praxis ist das auch nochmal anders, aber es ist zumindest ein gewisser Grad an Chancengleichheit, der durch Kapitalismus erreicht werden kann und man kann sich halt durch seine Leistung aus aktuellen Verhältnissen herausarbeiten. Wenn man das will, mittlerweile sehe ich das Ganze natürlich auch nochmal, also die Prämisse der Chancengleichheit, sehe ich mittlerweile, da ich jetzt ja auch durch meine Erfahrung als Mama sein mal gemerkt habe, wie es sich anfühlt, wenn man halt nicht die komplette Kontrolle hat über das, was man tut und nicht komplett selbstbestimmt ist und damit halt schon eine gewisse Ungleichheit ist im Vergleich zu anderen Menschen, die halt jetzt nicht noch Care-Arbeit leisten müssen. Aber zumindest hat es eine gewisse Art von einen kleinen Grad an Chancengleichheit geschaffen. Ich glaube schon, dass einiges dazu gedient hat, dass manche Menschen ja eben sich etwas aufbauen konnten und nicht nur da, wo sie herkommen und ihre aktuellen Verhältnisse der ausschlaggebende Punkt waren, wie ihr Leben verlaufen wird, sondern dass sie gewissermaßen auch sich da herausarbeiten konnten. Prinzipiell glaube ich auch, dass wirtschaftliche Entwicklung, aber was heißt glaube ich, das habe ich im Rahmen meiner eigenen Dissertation auch gelernt, dass Staaten, in denen keine demokratischen Verhältnisse herrschen, dass es für die am ehesten eine Möglichkeit gibt, in eine halbwegs freiheitlich-demokratische Ordnung zu kommen, dadurch, dass die wirtschaftliche Verhältnisse sich entwickeln und verbessern. Dadurch, dass Menschen halt da eine gewisse Sicherheit in ihrem Leben erhalten, dadurch, dass sie eben wirtschaftlich auf einmal besser dargestellt werden und natürlich auch durch Bildung und das beides bedingt sich natürlich. Bildung ermöglicht auch wieder, sich mehr am Arbeitsleben zu beteiligen und indem man sich weiterbildet im Sinne von innerlicher Aufklärung und die aktuellen politischen Verhältnisse hinterfragt und verlangt, mehr Freiheiten und mehr Gleichheiten. Dadurch kann eben eine Gesellschaft, ein Staat viel eher zu einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung kommen, als zum Beispiel durch Interventionen von anderen Staaten oder von der Staatengemeinschaft von außen, die dann halt irgendwie intervenieren militärisch und dann hinterher da eine vermeintliche Demokratie aufbauen wollen, zugunsten dieses Landes. Ich glaube, es gibt so ein einziges Beispiel, wo das halbwegs funktioniert hat, das Ganze, und das ist Deutschland. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg war ja Deutschland halt dann von anderen Staaten halt ja in die Mangel genommen. Also ich will nicht sagen, dass es von anderen Staaten regiert wurde. Es gab ja schon eine eigene Regierung, aber es wurden natürlich diese ganzen demokratischen Werte auch nach dem eben Nazi-Regime aufoktroyiert von außen. Das hatte aber eben, ich glaube, da waren es auch einfach andere Gründe, dadurch, dass das Ganze ja auch schon mal in Deutschland vorher halbwegs etabliert war, hat es dann auch funktioniert, dass Deutschland zu einer Demokratie wieder wurde nach dem Nazi-Regime. Aber eben auch der wirtschaftliche Aufschwung, ne, der hat, glaube ich, maßgeblich dazu beigetragen. Also prinzipiell will ich sagen, ich habe nicht prinzipiell etwas gegen Kapitalismus und gegen kapitalistische Wirtschaftsweise. Ganz im Gegenteil. Ich bin prinzipiell dem Ganzen positiv gegenüber. Aber wenn ich so das Weltgeschehen aktuell beobachte und auch den Zustand der Welt sehe, das heißt des Klimas vor allem, muss ich doch feststellen, dass der Kapitalismus irgendwie eine gewisse Überhand genommen hat und nicht mehr so, wie ich ihn ja für positiv erachte, im Dienste der Menschlichkeit steht. Denn genau das fand ich ja gut daran, dass es Menschlichkeit und ein menschlicheres Leben ermöglicht, ein Leben in Freiheit und in gewisser Sicherheit, sondern mittlerweile ist es halt so, dass im Dienste des Kapitalismus Menschlichkeit über Bord geworfen wird. Also es ist nicht mehr, dass Kapitalismus das Mittel ist zum Zweck der Menschlichkeit, sondern Kapitalismus quasi ein Selbstzweck geworden ist und Gewinnmaximierung eigentlich so als oberstes Prinzip. Also ich habe den Eindruck, dass wir irgendwo falsch abgebogen sind. Das ist einfach nur dieses immer mehr, immer höher, immer schneller, immer weiter, dass wir das immer mitmachen, ohne das zu hinterfragen. Und natürlich hinterfragen wir das mittlerweile und es gibt genug auch Kritik an dem Ganzen, Gott sei Dank. Aber prinzipiell habe ich also bei manchen Menschen ist es einfach nur darauf hinausgelaufen. Und blöderweise regieren die jetzt einen Großteil dieser Welt. Da muss man ja auch einfach mal so sagen. Und man fragt sich, wie konnte es so weit kommen? Wie konnte die Menschlichkeit so weit in den Hintergrund rücken und der Kapitalismus so weit in den Vordergrund? Und wir müssen einfach wegkommen von diesem radikalen Kapitalismus. Wie wir das machen, da gibt es bestimmt viele kluge Denker, Philosophen, Soziologen, Politologen, die schon konkrete Ideen für alternatives Leben haben. Ich freue mich da auch sehr über Lektüre-Tipps und ich würde, glaube ich, besonders spannend finden, falls ihr irgendwelche Tipps habt, wenn es so Romane gibt, also Romane, Geschichten, Fiktion, die im Szenario einer Welt leben, die so ist, wie wir sie eigentlich bräuchten als Alternative zu einer rein kapitalistisch regierten Welt. Oder, was ich auch spannend fände, Erzählungen aus verschiedenen Epochen. Wie haben die Menschen früher gelebt? Wirklich aus so verschiedenen Epochen, so im Hinblick auf, wie haben die so von der Haushaltsführung, Beauty-Routinen, Kleidungskonsum, also was waren da so die Parameter, wie sie gelebt haben? Ich überlege nämlich oft auch, wie es bei mir früher war. Und weil ich finde schon, dass es ein großer Unterschied ist, wie ich es wahrgenommen habe, natürlich auch durch eine andere, weil es einfach eine andere Phase in meinem Leben war, als Jugendliche, als Kind in den 90ern zu leben versus jetzt. Ich finde, es ist schon krass, wie viel sich da getan hat und es ist nicht nur besser geworden. Das muss man einfach mal so sagen und es würde mich interessieren, wie haben Menschen gelebt, das mal konkreter mit so zu lesen und sich dann selber zu überlegen, okay, wo sind da vielleicht jetzt coole Entwicklungen? Was ist jetzt natürlich cooler? Also zum Beispiel medizinische Versorgung, da würde ich jetzt wahrscheinlich keine Abstriche machen wollen versus irgendwelchen früheren Epochen. Aber man könnte sich ja auch bei den ein oder anderen Sachen überlegen, wo sind wir jetzt vielleicht übers Ziel hinausgeschossen und was könnte man davon beibehalten? Also wenn es irgendwie so Lektüre-Tipps in dem Bereich gibt, bin ich euch sehr dankbar. Ich will jetzt mal meine Gedanken völlig ins Unreine gesprochen teilen. Also einerseits finde ich, es muss sich ganz krass was ändern in dem Steuern der Verhaltensweisen von so Superreichen. Also das kann einfach nicht sein, dass 10% der reichsten Menschen, also 10% der Menschen einfach für 50% der CO2-Emissionen verantwortlich sind, weil die mit Privatjets und Yachten rumfahren. Das muss einfach krass besteuert werden. Ich habe aber jetzt keine konkrete Idee, wie. Ich meine, ich habe jetzt überlegt, so Yachten. In Deutschland macht das, glaube ich, wenig Sinn, Yachten zu besteuern, weil es gibt wahrscheinlich nicht so viele Yachten in Deutschland. Wo sind die alle? Die sind in irgendwelchen Mittelmeer bis also andere Orte, wo man halt auf dem Meer sinnvoll mit einer Yacht fahren kann. Das ist vielleicht nicht unbedingt in Deutschland der Fall, beziehungsweise in der Dachregion. Da müsste man entweder eine weltweite Steuer einführen, was natürlich aktuell nicht möglich ist, oder halt andere Länder oder EU-weit vielleicht zumindest, haben wir ja ein bisschen Mittelmeer in der EU. Aber keine Ahnung, auf jeden Fall muss das irgendwie, oder Yachtenbau oder überhaupt müssten der Kauf von Yachten verboten werden. Also ich meine, ganz ehrlich, welchen Sinn haben Yachten? Ich habe jetzt kurz vor der Folge überlegt, wann machen Yachten Sinn? Ich glaube, das Einzige, wo ich es jetzt irgendwie, aber ich meine, ich habe keine Ahnung von Yachten. Das Einzige, wo ich es, glaube ich, für sinnvoll erachten würde, sind Menschen. Ich habe jetzt an Prinzessin Diana gedacht, so Menschen, die so bekannt sind auf der ganzen Welt, dass sie einfach nur, wenn sie irgendwo auf die weite See herausfahren, vielleicht mal ihre Ruhe haben. Und dann, das könnte ich total nachvollziehen. Aber andere Use Cases, wo ich sagen würde, dass es wirklich mal berechtigt ist, eine Yacht zu haben und zu benutzen, fallen mir jetzt nicht ein. Und natürlich bin ich nicht in der Welt der Superreichen unterwegs. Und dort ist es wahrscheinlich unbedingt notwendig, eine Yacht zu haben, weil man sonst nicht mit den anderen Leuten aus dieser Community irgendwie coole Ausflüge machen kann und so auch nicht weiter seine Geschäfte und alles abarbeiten kann. Aber das kann doch nicht zum Preis unserer künftigen Generation hier auf dem Planeten gehen. Also irgendwo muss es da einfach auch eine Grenze geben. Und diese Menschen scheinen ja, oder viele dieser Menschen scheinen nicht in der Lage zu sein, diese Grenzen zu verstehen oder umzusetzen. Und genauso, ich meine, Privatjets könnte man sicherlich in Deutschland, also Flüge mit Privatjets, nochmal viel, viel krasser besteuern. Okay, also das ist jetzt mal eine konkrete Maßnahme, die man machen könnte. Ich glaube, wir brauchen aber eine grundlegende Veränderung in unserer Gesellschaft und wir müssen wirklich mehr wieder in, statt dieses höher, schneller, weiter und individualistisch, müssen wir wirklich wieder mehr in die Gemeinschaft gehen, müssen zur Besonnenheit finden wieder und auch eben Zufriedenheit. Ich glaube, Zufriedenheit ist krass zentral in der aktuellen Entwicklung und Zufriedenheit als Lebensmotto, als gesellschaftliches Mantra sozusagen und wieder als Maß der Dinge statt immer mehr, 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 ist, glaube ich, wirklich absolut essentiell. Und das Thema dieses Podcasts ist damit für mich auch aktueller denn je. Und ich denke, wie gesagt, ja manchmal auch an meine Kindheit zurück, 90er. Was war da eigentlich toll? So Mode, muss ich sagen, eigentlich grauslich, obwohl es ja jetzt gerade wieder voll im Trend ist, verrückterweise, also total crazy. Kommunikation war damals ja auch anders. Also da gab es ja noch keine. Da kamen irgendwann die Handys, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich glaube nicht in den 90ern, sondern wahrscheinlich in den 2000ern. Vorher wurde generell nur über Telefon, also Festnetztelefon kommuniziert. Und irgendwann kam dann mal die E-Mail später, also mit dem Internet natürlich, und dann irgendwann das Smartphone. Und die Erwartungen an Erreichbarkeit von Menschen hat sich einfach so krass verändert und damit auch, wie wir auf Nachrichten, wie schnell erwartet wird, dass wir reagieren, wie schnell erwartet wird, dass wir sie überhaupt lesen, das macht ja auch was mit uns. Und da ist, finde ich, auch so eine Entwicklung von immer mehr, schneller, weiter, höher. Obwohl das ja jetzt an sich keine, das ist ja jetzt kein Wirtschaftsunternehmen, das Thema, also Telefon. Natürlich gibt es Unternehmen, die in diesem ganzen Telekommunikationssektor agieren, aber wir haben da einfach als Gesellschaft diese Entwicklung auch mitgemacht und an uns selber dieses höher, schneller, weiter uns da angepasst. Und ein interessantes Beispiel daraus finde ich zum Beispiel der Lehrerberuf. Also ich kenne ja den Lehrerberuf nur aus der Zeit, wo ich selber in der Schule war, eben 90er und 2000er. Und habe mir jetzt sagen lassen, und jetzt kenne ich es noch nicht aus der Elternperspektive, weil eben wir ja noch kein Schulkind haben, und habe mir sagen lassen, dass Lehrer E-Mails haben. Und ich würde es verstehen vielleicht, dass die E-Mails haben, damit sie untereinander, also von der Schule her, dass die Schule eine Organisation ist, also Schulleitung und so weiter, dass man da per E-Mail im Kollegium kommuniziert. Das verstehe ich schon. Aber offenbar ist es jetzt so, dass die Eltern auch, also dass man Kommunikation über E-Mail auch mit den Eltern hat. Und warum erzähle ich das Ganze? Weil auch als ich das erste Mal gehört habe, dass Lehrer E-Mails schreiben, ich weiß nicht warum, vielleicht ist es auch bei mir eine Besonderheit, aber ich fand das so abwegig. Ich dachte mir so, hä, dieser Lehrerberuf an sich, ich meine, was hat sich an dem Lehrerberuf geändert? Die Inhalte, die dafür, ist es immer noch das ganze Schulsystem, ihr wisst es ja, wenn ihr den Podcast schon länger verfolgt, ich bin ja wirklich eine Kritikerin des aktuellen Schulsystems in vielerlei Hinsicht. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich mir frage, hä, es hat sich doch so wenig Positives geändert am ganzen Schulsystem und damit auch am Lehrerberuf. Warum müssen jetzt dann die Lehrer auch noch ständig erreichbar sein? Also wozu, warum? Ich verstehe es nicht. Es hat doch wunderbar funktioniert, auch ohne das früher. Also keine Ahnung, vielleicht ist es jetzt auch doof zu sagen, früher war alles, ich sage ja nicht, früher war alles besser, aber so dieses, für mich war das so komplett so, warum brauchen die E-Mails? Das hat doch alles funktioniert. Warum sollten Eltern so krass mit Lehrern kommunizieren? Wo sind wir da heute? Was sind da für Erwartungen? Es hat doch alles, also man sieht ja als Schüler den Lehrer jeden Tag. Warum muss da noch irgendwelche Kommunikationskanäle darüber hinaus geben, als dass man sich persönlich sieht und miteinander spricht? Keine Ahnung. Aber ich will nur sagen, das ist vielleicht ein mini kleines Mikrobeispiel, wo man sagen muss, wie hat sich denn das entwickelt? Macht das überhaupt Sinn? Oder kann man nicht auch einfach sagen, nee, der Status vorher hat völlig ausgereicht. Wir können alle damit zufrieden sein, dass die Kommunikation vielleicht doch wieder anders läuft. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wie gesagt, ich kenne mich da zu wenig aus, aber ich möchte sagen, dass viele Dinge sich eben so krass und radikal und schnell geändert haben. Und man könnte die einfach auch mal hinterfragen. Darüber hinaus, ihr wisst es, ich habe es auch schon öfters angesprochen im Podcast, das ganze Thema des Konsumismus, ne? Also das ist ja das sozusagen, was mit dem Kapitalismus einhergeht, weil der Kapitalismus konnte sich ja nur so krass entwickeln, dadurch, dass wir als Verbraucher uns da mitentwickelt haben und mitmachen und dem mit hinterherhechten, immer dem der neuesten Version eines Gegenstands, eines Artikels und immer mehr, wir wollen dann auch immer mehr, immer höher, immer schneller, immer besser. Und ja, ihr wisst es, dass ich glaube, wenn ihr den Podcast hört, seid ihr tendenziell jemand, der bewusst konsumiert. Deswegen sind wir da, glaube ich, auf einem guten Weg. Aber man muss das Ganze, finde ich, nochmal viel radikaler denken. Also ich finde ja, dass zum Beispiel die Innenstädte in irgendwie den europäischen Städten, aber wahrscheinlich, also ich, in Amerika war ich jetzt auch schon in New York und Boston, da war das ähnlich. Also die Läden, die man da sieht, ja, sind irgendwo ja immer die gleichen. Nicht ganz, aber irgendwie, warum ist das eigentlich so? Und wie, also macht das überhaupt Sinn, in eine andere Stadt zu fahren und dann in diese Ladenzeile zu gehen, wenn man da doch wieder die gleichen Läden sieht wie bei sich zu Hause? Ich fände es viel cooler, wenn die Innenstädte, also ich will ja das Ganze nicht, wenn man jetzt sagen würde, okay, alles, was hier in Wien zum Beispiel in der Maria-Hilfer-Straße, alles schließen. Das würde ja auch keinen Sinn machen. Also erstens wären ja eine Menge Arbeitsplätze weg und zweitens gibt es ja sicherlich auch ein paar. Ab und zu muss man sich ja wirklich mal was kaufen. Und deswegen ist es, haben Geschäfte natürlich auch ihre Daseinsberechtigung. Aber ich meine, mindestens mal 50%, wenn nicht sogar 70%, ist ja einfach das Gleiche. Quasi ist ja eine Fast Fashion nach der anderen zum Beispiel. Könnte man ja auch ändern. Man könnte ja stattdessen, wenn man sagt, man unterstützt diese ganzen Unternehmen nicht mehr, diese ganzen Fast Fashion Unternehmen nicht mehr, was würde man dann machen mit diesen ganzen leeren Innenstädten? Leeren und Geisterstädten fast schon. Es müssen überhaupt keine Geisterstädte werden. Man könnte doch Begegnungsräume schaffen, Kreativzentren, also Zentren, in die man gehen kann, Samstag, statt halt nur ja, geistlos zu konsumieren, hektisch durch diese überfüllten Straßen zu gehen und sich da irgendwie in diesen neonbeleuchteten, nach Chemie riechenden Geschäften zu bewegen, könnte man ja einfach in schöne Zentren gehen, wo Malkurse, Töpferkurse und so weiter und so fort, Musikkurse, Workshops zum Thema, wie repariere ich Sachen oder wie entwickle ich mich persönlich weiter, Zentren für Familien mit Outdoor-Spielmöglichkeiten, aber auch mit Indoor-Spielmöglichkeiten, mit alles möglich. Man kann ja so viel machen, dass die Menschen ja auch noch immer noch was Schönes samstags zu tun haben, statt nur shoppen zu gehen. Und das Coole daran ist, dass man auch andere Menschen kennenlernen würde. Also statt einfach zu konsumieren, man würde Begegnungen haben. Ich glaube, das würde uns alle innerlich so viel reicher machen, als es jeder Shopping-Errungenschaft könnte. Ja, jetzt habe ich viele verschiedene Sachen hier genannt. Ihr merkt es, ich bin da mit diesen ganzen Gedanken, ich habe da noch keinen roten Faden. Und es tut mir leid, wenn man jetzt hier mir schlecht folgen konnte in dieser Podcast-Folge. Ich möchte den Podcast in diesem Sinne auch nochmal einfach mit ein paar Fragen beenden, mit ein paar Fragen an dich, Fragen, auf die ich zum Teil auch selbst noch keine Antwort habe. Wir sollten uns eigentlich jeder für uns mehrere Fragen stellen, unter anderem, was macht mich zufrieden? Und ihr wisst, dass ich in diesem Podcast darüber sehr viel spreche. Was reicht, damit ich zufrieden bin? In welchen Lebensbereichen würde vielleicht auch weniger reichen, als ich aktuell habe? Das Problem ist, wenn ich mir diese Fragen stelle und dem, was ich eingangs erwähnt habe, diese Auswirkungen der Superreichen, das ist jetzt zwar nur auf CO2-Emissionen beschränkt gewesen, es gibt ja noch andere globale Probleme als nur in Anführungszeichen CO2-Emissionen, aber die sind jetzt natürlich für uns besonders oder für die zukünftigen Generationen sind die einfach besonders lebensbedrohlich, die CO2-Emissionen. Und deswegen frage ich noch andere Sachen, die jetzt vielleicht ja, etwas demotivierend klingen, aber die trotzdem gefragt werden müssen und die dich zum Denken anregen sollen. Haben wir überhaupt eine Auswirkung, wenn wir uns die vorgenannten Fragen stellen und vielleicht unser Leben auch je nach Antwort verändern und auf mehr Zufriedenheit ausrichten? Müssten wir nicht eigentlich auf die Straße gehen und gegen Yachten, Privatjets und Co. demonstrieren? Was sind unsere Hebel als Einzelverbraucher, als Mitglieder der Gesellschaft und als politische Bürger, um hier wirklich etwas zu bewegen? Ja, das waren meine Fragen. Wie gesagt, auch ich habe da noch keine abschließenden Antworten. Wenn du Lust hast, jetzt weiterzuhören zu dem ganzen Thema. Ich habe in Folge 35 schon das ein oder andere auch mal angerissen, was ich heute besprochen habe. Dann kannst du dann da nochmal einfach weiterhören, wenn du sagst, du möchtest jetzt noch ein bisschen Podcast hören. Freue ich mich, dich da wieder zu hören. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über viele Sterne, bei welcher Plattform auch immer du den Podcast hörst. Daumen nach oben. Ein paar nette Worte und natürlich auch Weiterempfehlungen an Freunde, Familie, Kolleginnen etc. Du kannst mir gerne bei Instagram folgen, da heiße ich tessgreenberg_minimalismus und da schreiben, solltest du noch ein paar Gedanken zu diesen Folgen, zu diesen Fragen, vielleicht hast du auch Antworten zu den Fragen, die ich gestellt habe, dann freue ich mich auf den Austausch und wünsche dir bis zur nächsten Folge alles, alles Liebe.